Ich möchte euch heute auf eine bisschen ungewöhnliche, auf einen ungewöhnlichen Gedankenausflug in die Tierwelt mitnehmen. Das ist so eine kleine Geschichte, die mir so eingefallen ist. Und zwar, stellt euch mal einen Hund vor, der ganz, ganz liebevoll von seinem Herrchen versorgt wird. Das Herrchen kauft das beste Futter, was für den Hund gut ist, mit den allen Vitaminen und Spurenelementen, die er nur braucht. Es geht mit ihm immer raus zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter, wann immer der Hund es braucht. Er sammelt sogar seine Ausscheidungen auf und tragt sie ihm hinten nach. Er darf zu seinen Füßen liegen. Und der Hund denkt sich, schaut sein Herrchen an, himmelt ihn an und denkt sich, also wenn der das alles für mich macht, dann muss der Gott sein. Und kurzer Gedankensprung, eine Katze, die vom Herrchen versorgt wird, das beste Futter wird nur gekauft, je nach den Gelüsten der Katze. Das Kistel wird regelmäßig gereinigt, der beste Platz auf der Couch gehört der Katze. Die Katze liegt faul da, schaut sein Herrchen an und denkt sich, also wenn der das alles für mich tut und so nett zu mir ist, dann muss ich wohl Gott sein, oder? Also ziemlich unterschiedliche Einstellungen. Ich bin zwar kein Tierkenner, ich will nicht sagen Freund, aber wenn man das so manchmal beobachtet aus der Entfernung, könnte man meinen, da liegt doch ein bisschen Wahrheit darin. Es gibt so unterschiedliche Einstellungen. Der eine denkt, die Person ist so gut zu mir, die tut alles für mich. Die Person oder der andere, der muss Gott sein. Und der andere denkt, die Person, die tut alles für mich. Wow, die ist so nett. Da muss ich wohl Gott sein. Es ist so unterschiedliche Einstellungen. So, der eine will angebetet werden und der andere betet den anderen an. Und früher, also so in alten Filmen, hört man ja oft so, du meine Angebetete. Und es drückt einfach so die Verehrung, die Liebe, die Zuneigung, die Hingabe zu dieser Person aus. Und ich denke mal, anbeten kann man wirklich viel im Leben. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit einem inneren Bedürfnis ja geschaffen worden sind, irgendetwas oder irgendjemand anzubeten. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns erschaffen hat, um ihn, den Schöpfer, anzubeten. Aber wenn man so manchmal Menschen anschaut, hat man den Eindruck, wow, man kann echt vieles anbeten. So der eine, der sein Auto pflegt und hegt und umsorgt, so liebevoll wie man vielleicht nicht einmal mit einem Menschen umgehen würde. Der andere, der seinen Besitz hegt und pflegt und vermehrt. Oder irgendwelche Menschen, man kann Menschen anbeten, vergöttern. Wenn manche Stars angehimmelt werden, verehrt werden, bejubelt werden, sogar Fußballfans, ist es für mich manchmal fast erschreckend, was und wen man alles anbeten kann. Und mich hat so der Gedanke von Anbetung in der letzten Zeit einfach so stark beschäftigt und einfach nicht mehr loslassen, weil ich mich frage, hey, was ist Anbetung überhaupt? Und wen beten wir an? Was bedeutet es eigentlich, Gott anzubeten? Wir als seine Geschöpfe. Ich bin überzeugt davon, dass es mehr ist, als ein paar schöne Lieder zu singen in der Gemeinschaft, wenn man gerade so zusammen ist und wenn es dann gerade danach ist. Ich glaube, es ist eine Herzenseinstellung, dass wir aus einer tiefen Dankbarkeit, Wertschätzung und einfach Gott gegenüber ihm die Ehre ausdrücken, ihn anbeten um seiner selbst willen und ihn groß machen über unser Leben. Und nicht nur, weil er gerade Gutes getan hat oder weil wir gerade so gesegnet sind oder weil wir so toll sind und Gottes Werkzeug, sondern Gott über alles stellen, ihm die Ehre geben, ihn anbeten, unseren Dank ausdrücken, sein Wesen, seine Größe und Herrlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Und das sind irgendwie so Worte, die oft so schwer fassbar sind, oder Gottes Größe in Worte zu fassen, habe ich gedacht, es ist so schwierig, Gott wirklich in Worte zu fassen. Aber ihm einfach dankbar sein für die Errettung, für die Erlösung, für das neue Leben, das, was wir durch ihn bekommen haben. Und Gott hat in den Menschen einen Wunsch und eine Sehnsucht hineingelegt, anzubeten. Und wir als seine Geschöpfe dürfen ihn, den Schöpfer, anbeten. Und die Anbetung in der Bibel richtet sich immer, immer auf den wahren, lebendigen Gott. Und so wie wir es ja lesen, im Epheser 1, 11, 12, lasst uns das lesen. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles bewirkt hat, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Oder in einer moderneren oder neueren Übersetzung steht, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Wow. Das heißt, dass wir einen Lebensstil der Anbetung führen dürfen. Und ich glaube, das ist aber nicht immer so leicht, weil es so viele Dinge in unserem Leben gibt, die uns auch wirklich ablenken, die ja so verführerisch sind, die so interessant und so vereinnahmend sind, die wir regelrecht anbeten können, vielleicht auch unbewusst. Und ich bin überzeugt davon, dass es in unserem Leben echt einen Kampf um die Anbetung Gottes gibt. Dass es jemand gibt, der unseren Blick wirklich weglenken will, unsere Gedanken, unser Herz vor unserem Schöpfer und vor unserem Erlöser. Ja, der uns einfach täuschen will, Dinge vortäuschen, die interessanter sind, die besser sind, die erfüllender sind, die schöner sind. Und sogar Jesus ist mit dem Thema konfrontiert worden. Kurz bevor er seinen Dienst auf der Erde angefangen hat, war Jesus 40 Tage in der Wüste und hat gefastet, hat nichts getrunken, nichts gegessen. Und dann am Ende der Tage ist der Teufel zu ihm gekommen und hat ihn auf drei Arten und Weisen versucht zu verführen, zu abzulenken von seiner Mission, von seinem Dienst, von seiner Berufung. Und einer der Proben, die er ihm gestellt hat, lesen wir in Lukas 4, 5 bis 8. Und der Teufel führt ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Was war das Ziel des Teufels? Der Teufel wollte Jesus ablenken. Er wollte ihn ablenken von der Anbetung Gottes, von seinem Dienst, von seiner Berufung, von seinem Weg. Der Teufel ist ein Lügner und ein Täuscher. Er will angebetet werden. Er will uns täuschen mit anderen Dingen, verführen, versuchen. Er will die Aufmerksamkeit. Er will unseren Blick wirklich von Gott weglenken, weil er einfach ein Meister der Täuschung und der Ablenkung ist. Und Jesus zitiert das Wort und er hat das Wort gekannt. Und weil es so wichtig ist, sollen wir das Wort erkennen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen, im 5. Mose. Er kennt die Wahrheit. Jesus hat sie auf die Wahrheit gestellt. Gott allein dienen. Und nicht umsonst lautet das erste Gebot der 10 Geboten im 2. Mose 20. Ich, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und dient ihnen nicht. Das ist das erste Gebot der 10 Gebote. Das heißt, das ist das Wichtigste, dass wir ja, Gott an erster Stelle stellen. Und Jesus hat es gewusst. Betet sie nicht an und dient ihnen nicht. Das ist so eine klare Aussage. Er, Gott, hat es zu seinem Volk gesagt und sagt es auch zu uns. Er hat sein Volk befreit aus der Gefangenschaft, damit sie ihm dienen. Und ihn allein anbeten, weil das der richtige, der wahre Weg, das ihr Berufung ist. Und Jesus hat auch uns aus der Finsternis befreit, aus dem sündhaften Leben. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir frei sein dürfen, um ihn zu dienen, um in seine Gegenwart zu kommen, um ihn zu erleben, seine Herrlichkeit. Und wir lesen das im Kolosser 1. Er hat uns errettet, aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich der Vergebung der Sünden. Er hat uns erlöst, er hat uns freigekauft. Das, was wir heute schon gehört haben von der Sarah, aus der Macht der Finsternis. Er hat die erlöst, der Weg ist frei. Wie er das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat, hat er uns erlöst aus der Finsternis. Wissen wir eigentlich, was das Gott gekostet hat? Seinen Sohn zu opfern, damit wir leben können. Danken wir Gott nur für dieses Erlösungswerk oder ist es schon so gewöhnlich geworden? Bringt uns das noch in eine Anbetungshaltung, in eine ehrfürchtige, dankbare Haltung vor Gott? Wir sind dafür geschaffen, Gott anzubeten, ihm zu dienen, aus einer dankbaren Haltung, was er für uns getan hat. Gott hat uns geschaffen und hat uns aus der Finsternis ins Licht geholt. Wir sind befreit, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist auch unsere Berufung auf Erden, zu leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Jeder von uns, du, wir alle, wir haben eine Berufung, ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Und das dürfen wir, weil wir errettet sind, weil wir losgekauft sind, freigekauft sind, weil der Feind keine Macht mehr hat. Ihn anzubeten, um seiner selbst willen, seine Herrlichkeit und seine Größe zu erheben, wie wir das heute schon in unseren Liedern gemacht haben. Und alles andere bringt unser Leben in eine Schieflage, weil einfach jemand ist, der unseren Blick wegrichten wollte. Er hat es schon bei Jesus in der Wüste versucht, ihn abzulenken, von seiner Berufung wegzubringen, einen anderen Weg zu gehen. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, wozu wir berufen sind, dass wir das Wort kennen, dass wir uns auf das Wort stellen, dass wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und es gibt viele Dinge, denke ich mal, die uns ablenken können oder die wir sogar anbeten können, vielleicht unbewusst. Vielleicht sind es andere Menschen, vielleicht ist es unser eigenes Wohlbefinden, unser Selbst. Vielleicht sind es Dinge im Leben, die uns so vereinnahmen. Aber wahre Anbetung, wie geht das überhaupt? Ich denke mir, es ist mehr als einfach ein paar Lieder zu singen. Ich denke mir, Anbetung muss aus einer tiefen, innigen und persönlichen Beziehung zu unserem Schöpfer herauskommen. Von neuem geboren zu sein. Ihn zu kennen. Ganz nah sein. Eben wenn man so Verliebte sieht, so, die sich so anhimmeln und anbeten, die machen das nicht von kilometerweiter Entfernung, sondern die wollen sich ganz nah sein. Ich will meinen Angebeteten ganz nah sein. Ich will ja, seine Nähe erleben, spüren. Und ich denke mir, die Sehnsucht, dass die in uns groß wird, Gott ganz nah zu sein. Ist dir das bewusst, was es heißt, dass wir in Gottes Nähe kommen dürfen? Zu dem heiligen, allmächtigen, herrlichen Gott. Und nicht aus einer Entfernung, sondern aus einer Vater-Kind-Beziehung, weil wir Kinder sind. Wissen wir eigentlich, ist uns bewusst, wen wir anbeten? Ich lese gerade ein Buch von John Bevere. Und der versucht darin, das Herz, ein Herz in Flammen heißt es, und er versucht darin, die Herrlichkeit und die Heiligkeit und die Größe Gottes zu beschreiben. Er beschreibt darin, wie das Volk Israel Gottes Herrlichkeit nur durch im Schutz einer Wolkensäule oder einer Feuersäule erleben könnte in der Wüste. Und wie Mose, der ganz nah bei Gott war, begehrt hat, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und ich möchte diese Stelle aus dem 2. Mose 33 lesen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, Gott, sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mose hat Gottes Herrlichkeit nur im Vorübergehen erleben können. Weil Gott sagt, kein Mensch kann leben, der meine Herrlichkeit, der mich sieht. Und selbst und das Volk Israel hat das Gottes Herrlichkeit nur durch die Wolkensäule und Feuersäule erleben können. Sonst hätten sie es nicht ertragen können, es nicht überleben können. Weil die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes so groß ist. Und mich hat es so gepackt, weil mir klar geworden ist, hey, ich darf heute noch denselben heiligen, herrlichen, allmächtigen Gott anbeten. Er ist derselbe wie damals in der Wüste, zu Moses-Zeiten, zu Zeiten des Volkes Israels. Aber ich glaube trotzdem, dass ich nicht einmal einen Funken von Ahnung bekommen habe, wie groß Gottes Herrlichkeit, Heiligkeit und Macht ist. Er ist derselbe heilige, allmächtige und herrliche Gott wie damals. In der Bibel steht sogar, als Gott, als das verzehrende Feuer, so wie es im Hebräerbrief steht, 12. Darum, weil wir ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott hat sich kein bisschen verändert. Er ist immer noch derselbe, der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und mir hat das so gepackt, wie ich das gelesen habe, so, wow, diese Herrlichkeit, diese Größe, diese Allmacht Gottes ist noch immer dieselbe. Er hat nichts abgenommen, er ist nicht schwächer geworden, er ist nicht kleiner geworden. Wir verändern uns, wir werden älter, wir werden grauer, wir werden, keine Ahnung, runzeliger und so. Aber Gott bleibt immer derselbe. Er verändert sich um keinen Millimeter. Und wir dürfen kommen heute als seine Kinder auf Basis von Vater-Kind-Beziehung. Welches Vorrecht ist das? Und kann es sein, dass dieser heilige Gott für uns so gewöhnlich geworden ist, so normal, dass wir ihn manchmal so unbewusst so klein machen, irgendwie so runterschrauben auf menschliches Niveau? Kann es sein, dass wir manchmal echt den Blick für seine Größe, für die Herrlichkeit und Allmacht verloren haben? Mir ist wirklich nur so in Bruchstücken bewusst worden, was es heißt, in die Gegenwart des allmächtigen, heiligen Gottes kommen zu dürfen. Als sein Kind. Und wir dürfen sogar sagen, aber, lieber Vater, er hat den Weg freigemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir dürfen kommen und unser Herz vor ihm öffnen und ihn anbeten, verehren, dienen und ihn groß machen. Wow, es überwältigt mir einfach dieser Gedanke, diesem Gott begegnen zu dürfen. Und Gott sucht wahre Anbeter. Und es gibt eine Begebenheit in der Bibel, und wir haben das heute sogar schon gehört von der Patricia, dass Jesus einer Frau aus Samarien begegnet ist. Und er hat mit ihr geredet, was ganz was Ungewöhnliches. Samaria war verstoßen von den Juden und Frau. Aber Jesus hat mit dieser Frau am Brunnen geredet und er hat Wahrheit in ihr Leben reingesprochen. Er hat ihr gezeigt, dass er der Weg ist, dass nur er den Durst in ihrem Leben füllen und stillen kann und dass nur er ihr wahres Leben schenken kann. Und dann ist ein Gespräch entstanden über Anbetung. Und ich möchte es auch lesen aus dem Johannes 4. Und die Frau sprach zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber jetzt kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Den allmächtigen, großen, herrlichen Gott, der zu uns herabgekommen ist, sie klein gemacht hat, uns begegnet ist auf unserer Ebene und trotzdem noch derselbe Gott ist wie damals. Haben wir diesen Gott erkannt? Hast du ihn erkannt? Hat er dir schon neues Leben geschenkt, Vergebung, dein Leben frei gemacht? Kennst du den ganz persönlich, den du anbetest, als deinen Retter? Anbetung braucht immer eine Adresse. Wie gesagt, wir sind geschaffen, um irgendetwas und irgendjemand anzubeten. Und wir sind geschaffen, unseren Schöpfer, Gott, anzubeten. Und als seine Kinder haben wir uneingeschränkt Zugang, so wie steht. Es kommt die Zeit, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, in Geist und in der Wahrheit. Es hängt nicht von einem Ort ab, nicht von den Umständen, wie es dann gerade geht oder die Situation. Wir dürfen zu Gott kommen, ihn anbeten, dort wo wir sind, dort wo du bist, in der Situation, wo du gerade stehst, dürfen wir kommen, ihm alle Ehre geben, ihn über alles stellen und wie jeder Situation, und ich denke mal, jeder von uns oder hat das vielleicht schon einmal erlebt, und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich mich entscheide, Gott über die Situation, in der ich gerade stehe, anzubeten, ihn groß zu machen, ihn zu erheben. Und manchmal ist es eine Entscheidung, einfach eine Entscheidung, weil es einem nicht danach ist, weil die Gefühle nicht da sind. Aber das Bewusstsein, Gott steht darüber. Gott ist größer als jede Herausforderung, jede Situation. Und wir dürfen das, glaube ich, üben. Vielleicht müssen wir das wieder neu lernen, Gott groß zu machen über unser Leben, über Umstände, über unser Land, über die Situation in unserem Land, weil er größer ist und weil er mächtiger ist. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder einen neuen Perspektivenwechsel. Ich kenne es von mir, wie sehr ich oft auf die Situation schaue, auf die Umstände, auf die Herausforderungen und das, ja, groß mache. Aber wie wär's, wenn du in nächster Zeit, wenn du in Schwierigkeiten bist, in Herausforderungen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du sagst und du entscheidest dich, Gott groß zu machen über die Situation. So auf die Art, sag nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Und ich wünsche mir das für mich selbst, diesen Perspektivenwechsel, diese neue Ansicht von Gott, Gott über alles zu stellen, über dein Leben, über deine Umstände, in denen du gerade bist, über die Herausforderungen. Und die kommen und gehen, das wissen wir alle in unserem Leben. Aber Gott bleibt immer der Gleiche. Und gerade auch in diesen Zeiten, ich denke mal gerade in Zeiten wie diesen, wo die Welt immer mehr aus den Fugen gerät, wir brauchen nur rundherum schauen oder nicht einmal die Nachrichten anschauen, das ist schon, ja, arg genug. Aber wenn man sieht, dass da Herrscher aufstehen, die Angst und Schrecken verbreiten, Kriege sich ausbreiten, keiner weiß, wie das Weltgeschehen weitergeht und man denkt, das sind Menschen, die es in der Hand haben, was wird die Zukunft bringen? Dann dürfen wir uns auf Gottes Wort stellen, ihn über die Situation stellen, Gott groß machen, weil Jesus hat die Finsternis besiegt, er hat den Teufel besiegt. Und er wird kommen, echt in Herrlichkeit und sein Reich aufrichten, weil er Sieger ist. Und in der Bibel steht, dass sich eines Tages jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen, dass er Herr über alles ist. Und das hat mich jetzt auch so ermutigt, es ermutigt mich immer wieder, wenn man so in die Welt schaut und denkt, was alles passiert. Ja, das Weltgeschehen, dass Jesus Sieger ist. Er hat schon gesiegt und sein Sieg wird offenbar werden. Und im Psalm 86 steht es ja, und alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Und im Psalm 72, alle Könige sollen vor dir niederfallen und alle Völker dir dienen. Jeder Herrscher, jeder König, der jetzt noch so mächtig ist, wird eines Tages die Knie vor unserem Gott, vor unserem allmächtigen Gott beugen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Gott allein Herr ist. Ich möchte zum Schluss kommen, nochmal zusammenfassen und das Lobpreisteam kann auch schon noch vorkommen. Gott hat den Menschen erschaffen mit einem Wunsch und der Sehnsucht anzubeten. Und er hat seine Geschöpfe uns erschaffen, um ihn, den heiligen, allmächtigen Gott anzubeten. Damit wir ein Leben führen zum Lob seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit in der Welt offenbaren. Und wir dürfen zu ihm kommen als seine Kinder. Zu ihm sagen, lieber Vater, Abba. Aber uns muss auch klar sein, es gibt einen Kampf in unserem Leben um die Anbetung. Und vielleicht fragst du dich einfach auch in dieser Zeit mal, welchen Platz hat Gott wirklich in meinem Herzen? Was gibt's Dinge im Leben, die mir größer und wichtiger sind? Bitte einfach Gott, dass er dir zeigt, wo dein Herz steht. Ob er der Mittelpunkt da ist in unserem Leben. Ob ihm wirklich unsere Anbetung, unser Lob und Dank gebührt. Gott sucht wahre Anbeter, die ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Denn er ist Geist und Wahrheit. Und das können wir nur durch eine ganz persönliche, ganz tiefe, nahe Verbindung mit ihm tun. Und eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, Gott anbeten und sagen, Gott ist Herr. Lass uns jetzt gemeinsam aufstehen und diesen großen, wunderbaren, allmächtigen und heiligen Gott anbeten und ihm alle Ehre geben. Amen.